SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
In knapp einer Woche wird der neue Bundestag gewählt. Deshalb ist ein Mann bei uns, der viele Jahre an der Spitze der Linkspartei stand. Guten Morgen und herzlich willkommen, Bernd Rieksinger.
Guten Morgen.
Wir streamen live, bedeutet, wer das möchte, kann uns live von 10 bis 12 im Netz angucken. Ansonsten, wenn wir auf gestern Abend gucken, Herr Rieksinger, haben Sie den Tatort oder das Triell gesehen?
Ich habe es ausnahmsweise mal den Tatort angeguckt, weil ich noch den ganzen Tag im Wahlkampf war und mir vom Triell ehrlich gesagt keine besonderen Überraschungen versprochen habe, sondern es war kalkulierbar, was alle sagen. Habe es heute auch in der Zeitung nochmal nachgelesen. Es gab auch in der Tat keine Überraschungen.
War der Tatort gut?
Der war gut, ja.
Den aus fand Köln?
Ich hochinteressant. Ja, ich gucke den Kölner Tatort eigentlich sehr gerne.
Okay. Ansonsten, was die Umfragen angeht, insgesamt 6 Tage vor der Bundestagswahl, die Linke ist sehr stabil bei 6%, wobei 6% positiv gewendet bedeutet, man kommt rein in den Bundestag, negativ gewendet bedeutet, die entscheidende Rolle spielt man wahrscheinlich nicht.
Das kann man so nicht sagen. Erstens mal haben wir noch eine Woche und mein Gefühl jetzt im Wahlkampf, das ist aber natürlich immer subjektiv geprägt, ist deutlich besser wie die Umfragen. Ich glaube, wir werden noch nach oben gehen. Und die gute Botschaft ist ja, links von der CDU gibt es eine Mehrheit. Und zwar mit der Linken. Also, und dann wird man sehen, was passiert.
Wobei die letzten Signale, wenn ich die richtig interpretiere, von Seiten der SPD, Scholz logischerweise in allererster Linie, auch der Grünen, das war jetzt nicht in Richtung, hurra, wir freuen uns, wenn die Roten, die ganz Roten bei uns mit im Boot sind.
Ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Die SPD kann ihr eigenes Programm, höhere Mindestlöhne, Vermögenssteuer, bezahlbare Mieten und vieles andere, was sie plakatieren, was eigentlich früher immer nur die Linkspartei plakatiert hat, kann sie mit der FDP überhaupt nicht durchführen. Die FDP hat gesagt, mit uns wird es keine Vermögenssteuer geben, mit uns wird die Schuldenbremse bleiben, wird es keine Neuverschuldung geben. Das heißt, die ganzen schönen Reformversprechen werden nicht einlösbar sein. Das empfinde ich ehrlich gesagt als Vorbereitung einer Wählertäuschung.
Auf der anderen Seite möchte die SPD gerne in der NATO bleiben und die SPD möchte auch nicht den Verfassungsschutz auflösen.
Ja, aber das wissen alle, dass die NATO-Frage für uns eine Programmfrage ist, aber keine Frage für eine Regierung. Wir wissen auch, dass wir in einer neuen Bundesregierung nicht die NATO-Frage stellen können. Wir stellen außenpolitisch 3 Fragen. Ja, die erste ist, wir wollen keine Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland. Zweitens, wir wollen keine Waffenexporte und die in Krisengebiete sofort stoppen. Und drittens, wir wollen Friedenspolitik, Abrüstung und keine Aufrüstung. Ich glaube, das müsste machbar sein für andere Parteien. Nach dem Desaster in Afghanistan und nachdem jetzt schon Kram-Karrenbauer den Einsatz in Mali in Frage stellt, also offensichtlich die Wirklichkeit sich auf die Linke zubewegt und nicht auf die anderen Parteien.
Auf der anderen Seite, wenn Sie den Bundeswehreinsatz in Afghanistan und diese Rückholaktion ansprechen, es hat ja im Bundestag eine Abstimmung gegeben und die Linken haben sich mehrheitlich nicht dazu durchringen können, die Bundeswehr bei diesem Einsatz zu unterstützen. Darf ich Sie persönlich fragen, wie Sie eigentlich abgestimmt haben?
Ich konnte gar nicht hingehen. Ich war persönlich verhindert, aber ich hätte mich auch enthalten, wie wir es vorher in der Fraktion ausgemacht haben. Ich fand diese Angriffe auf uns in hohem Maße unfair, weil wir waren die einzige Partei, die den Afghanistan-Einsatz immer abgelehnt hat. Wir hatten vor 3 Monate vorher noch einen Antrag gestellt, die Ortskräfte rauszuholen. Haben dann einen Antrag gestellt, mehr rauszuholen, als es die Bundesregierung getan hat. Und warum wir widersprochen haben, den Satz muss ich schon noch sagen, war, weil es mit einem harten militärischen Mandat versehen wurde bis 30.09., obwohl alle wussten, die Amerikaner gehen bereits am 31.08. raus. Das war sogar gefährlich für die Soldaten und Soldaten, ein Mandat zu erteilen, das ganz Afghanistan gilt und das militärisch hart ausgestattet war.
Bernd Rieksinger, bis zum Februar Chef der Linkspartei. Jetzt insofern für Sie eine Frage, entspannteres, ruhigeres, besseres, schöneres Leben, weil die große Verantwortung auf den Schultern nicht mehr da ist?
Ja, auf alle Fälle. Jetzt gerade im Wahlkampf kann man davon nicht sprechen, weil ich auch viel unterwegs bin. Aber ich bin in Stuttgart unterwegs und in Baden-Württemberg. Man kommt jeden Abend heim. Sonst wäre ich jetzt irgendwo in NRW oder in Niedersachsen. Die Verantwortung hat mir jetzt nichts ausgemacht, die trägt man gern, aber natürlich ist immer ein großer Druck da, wenn Sie Parteivorsitzender sind. Sie haben immer die Verantwortung für alles. Ich genieße es in der Tat, dass ich jetzt mehr Zeit habe, hier im Land und in der Stadt zu sein.
Und der größere Bedeutungsverlust macht Ihnen nichts aus?
Nein, also ich weiß, dass politische Ämter auf Zeit sind. Ich bin auch sehr spät in die Politik eingestiegen, in die Parteipolitik. Habe ein anderes Leben gehabt, was ich auch für wichtig finde, und habe nie mein ganzes Leben von der Berufspolitik abhängig gemacht. Insofern, natürlich, ich habe das gern gemacht, die 9 Jahre. Ich finde, es waren auch erfolgreiche 9 Jahre. Aber irgendwann ist eben Schluss und da müssen andere ran.
Aber ganz Schluss ist es ja nicht. Konsequenterweise hätten Sie auch sagen können, ich beende meine politische Karriere mit 65 Jahren. Jetzt hängen Sie aber noch eine Legislatur dran. Und weil Sie auf Platz 1 der baden-württembergischen Landesliste stehen, werden Sie auch in den Bundestag gewählt werden, unter der Voraussetzung, dass die Linken über die 5% kommen.
Ja, daran kann ja wohl kein Zweifel bestehen, aber ich habe auch noch einiges vor. Also ich will mich stärker darum kümmern, was ich ja immer gemacht habe, dass die Sache der Beschäftigten, Lohnabhängigen, die ja jetzt in einem riesen Umbruch sind, auch hier in Baden-Württemberg, dass deren Interessen gut vertreten werden. Ich habe mich viel beschäftigt mit der ganzen Frage des sozial-ökologischen Umbaus. Also, dass wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit in einen Zukunftsentwurf bringen müssen. Hab da dazu auch ein Buch geschrieben, System Change, wie wir einen linken Green New Deal durchsetzen können. Die Sachen will ich im Bundestag stark machen und natürlich auch in der Partei entsprechend kommunizieren und stark machen.
Okay, und wenn Sie es ansprechen, das Buch, das Sie geschrieben haben, haben Sie selbst geschrieben?
Das habe ich selbst geschrieben, ja.
Wobei von Anfang bis Ende?
Das zweite Buch schon natürlich unter Mitarbeit von Leuten, denen ich vertraue, die natürlich gegengelesen haben und. Aber ich habe alles selber geschrieben, ja.
Hat es denn schon ein paar Plagiatsforscher gegeben, die sich Ihr Buch sehr genau angeguckt haben?
Bisher offensichtlich nicht. Das ist in einem linken Buchverlag erschienen und hat wahrscheinlich nicht die Reichweite, dass sich da welche drum gekümmert haben. Aber ich hätte da jetzt auch keine Angst davor.
Apropos, fanden Sie es eigentlich richtig, dass Annalena Baerbock wegen Ihrer Buchgeschichte so an die Wand genagelt wurde? Oder fanden Sie es übertrieben?
Ich weiß es nicht, aber ich meine, die Grünen sind natürlich hochgeschrieben worden wegen ihrer Inszenierung der Kanzlerkandidatur und wegen der schlechten Inszenierung der CDU. Wenn man hochgeschrieben wird auf 27 und mehr Prozent, muss man natürlich auch damit rechnen, dass man angegriffen wird, dass gesucht wird, wo sind denn die Lücken und wo sind die Ungereimtheiten. Darauf hätten Sie sich einfach besser vorbereiten können. Und ich meine, ich bin Arbeiterkind und ich finde es jetzt nicht so toll, wenn man seine Lebensläufe schönt. Das hat man eigentlich auch als Politiker und Politikerin nicht notwendig. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man sich nicht auf so eine Ebene begibt.
Ansonsten, Sie waren zuletzt zu Gast, auch im Rahmen der SWR1-Leute-Wahlsendungen im Jahr 2017. Ich habe mir nochmal rausgeschrieben, welche Forderungen Sie 2017 erhoben haben und was davon eingetroffen ist. Also fangen wir an, Erhöhung des Mindestlohns, eine Forderung jetzt aktuell auch für 2021. Da sind Sie von anderen Parteien so schrecklich weit jetzt nicht entfernt.
Ja gut, wir sagen 13 Euro, die SPD und die Grünen sagen 12 Euro. Die anderen wollen ja gar keine außerordentliche Erhöhung. Wir haben das aber gemacht, weil bei der Rente du 13 Euro brauchst, um über die Grundsicherung zu kommen. Ja. Also auch mit 12 Euro gehst du gesichert in die Altersarmut. Das war der Hauptbegründung. Und in Stuttgart wird man auch mit 13 Euro ganz schwer nur eine Wohnung bezahlen können.
Auch mit 14, 15 oder 16 Euro nicht.
Aber deswegen sollte es ja die untere Grenze sein, ab der die Gewerkschaften anfangen zu verhandeln. Die eigentlichen Löhne müssen höher sein.
Ist das das eigentliche Sozialdrama unserer Zeit, dass es eine Vielzahl von Menschen gibt, die in großen Städten, in Metropolen nicht mehr leben können?
So ist das, empfinde ich als wirklich einen sozialen Skandal. Die Menschen, die da aufgewachsen sind, die teilweise die Städte mit aufgebaut haben, die dort arbeiten, können sich ihre eigene Stadt nicht mehr leisten, müssen an den Stadtrand gehen oder aufs Land rausziehen. Aber das betrifft ja inzwischen nicht nur die Großstädte, es betrifft ja auch die Mittelstädte. Also wir haben es ja gehört, von den 15 teuersten Städten beim Wohnen sind 8 in Baden-Württemberg.
Ja. Sie haben damals 2017, jetzt bleiben wir beim Thema Wohnungen, den Bau von 250.000 Sozialwohnungen gefordert. Wie viele dieser 250.000 Sozialwohnungen sind gebaut worden?
Ja, also in Baden-Württemberg nicht mal 700 im Schnitt. Ja. Also das empfinde ich als das größte Versagen, dass alle schon lange wussten, dass wir hier ein soziales Drama bekommen, die Menschen ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen können oder wenn sie neu mieten, hier schon 15 Euro mehr bezahlen müssen für den Quadratmeter. Also wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum.
Wobei das Problem auch ist, es gibt eine Bürokratie, die das Bauen unheimlich kompliziert und langwierig gemacht hat. Und es gibt auch bürokratische Vorschriften, die das Ganze auch nicht einfacher machen.
Auch die hätte man natürlich ändern können. Man hätte es einfacher machen können. Aber es fehlt am politischen Willen, das System zu ändern. Wir müssen wieder mehr Wohnungseigentum in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand schaffen. Es nützt uns gar nichts, wenn zwischen 10 Luxuseigentumswohnungen eine Sozialwohnung gebaut wird, die nach 15 Jahren aus der Sozialbindung geht. Wir müssen Wohnungen bauen, die gemeinnützig sind und ein Leben lang in der Sozialbindung bleiben, so ja. Wie in Wien, wo dann der Quadratmeterpreis bei 5 bis 6 Euro ist.
Ihre Forderung von 2017, Einführung der 30-Stunden-Woche, gilt das noch?
Ja, wir haben inzwischen doch eine Tendenz, zumindest bei der Bevölkerung, dass Arbeitszeitverkürzung viel populärer ist. Also die junge Generation will stärker leben und arbeiten in Übereinstimmung bringen. Es gibt einzelne Firmen, die das machen. Es gibt in anderen Ländern sogar gute Beispiele, in den nordischen Ländern. In Schweden wurde das im Pflegebereich eingeführt. Aber insgesamt sind wir da keinen Schritt weitergekommen.
Und wer zahlt das Ganze?
Naja, die Firmen haben genug Gewinne gemacht und die Erfahrungen mit der Arbeitszeitverkürzung sind, dass die Leute produktiver sind, also dass es einen Produktivitätsgewinn gibt. Und natürlich könnte man auch staatliche Fonds machen, wo dort, wo praktisch die Produktivität nicht ohne Ende gesteigert werden kann in der Pflege oder bei personennahen Dienstleistungen, ja. Das finanziert wird mit entsprechenden Mitteln, die man woanders abgreift.
Aber ich verstehe Sie richtig. Also man geht von 40 oder 37 Stunden oder 35 Stunden auf 30 Stunden runter und das alles bei vollem Lohnausgleich.
Bei vollem Lohnausgleich. Wir haben ja den Lohnausgleich ehrlich gesagt schon lange verdient. Die Löhne sind ja bei weitem nicht so gestiegen wie die Gewinne. Wir hatten sogar Jahre, wo wir Reallohnverlust haben. Also das wäre drin, aber es ist ja auch klar, das wird nicht in einem Schlag erfolgen, sondern das wird man natürlich stufenweise machen. Aber man sollte die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Wir sind so ein reiches und produktives Land, da muss ich nicht das ganze Leben der Arbeit unterordnen, sondern könnte sich die Arbeit nach dem Lebensrhythmus der Menschen orientieren. Nur eins hat's. Deswegen sind wir ja auch für Wahlarbeitszeiten, dass man sagt, okay, wenn du kleine Kinder hast, kannst du runtergehen. Wenn du keine hast, kannst du vielleicht auch mal 2 Jahre länger arbeiten und so weiter. Das wäre halt alles möglich.
SWR1 Leute mit dem langjährigen linken Vorsitzenden Bernd Rieksinger, der für eine Partei steht, bei der ein oder andere Mitbürger durchaus Vorbehalte hat. Deshalb, weil die Befürchtung lautet, die wollen eine andere Republik. Jetzt ist eine ihrer Nachfolgerinnen, Frau Wissler, eine langjährige Trotzkistin. Erhöht das die Wahlchancen der Linken?
Weiß ich nicht. Ich finde, die tut überzeugend die linke Programmatik vertreten und finde, die macht sehr eloquenten, lebendigen Eindruck, schlagfertig, kann gut argumentieren. Ich halte sie für eine gute Politikerin. Sie war lange Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag. Und ich meine, was ist denn so erschreckend? Wir sagen eben, in der Bildung, in der Pflege, in der Erziehung haben eben Markt und Wettbewerb nichts verloren. Da geht es um Bedürfnisbefriedigung. Da wollen wir keine privaten Konzerne haben, die nach Profit wirtschaften. Und es hat sich ja auch herausgestellt, dass die Mängel in der Pflege verursacht wurden durch die Privatisierung von Krankenhäusern oder dass wir große Mängel im Bildungssystem haben. Also das dort haben klar, wir, glaube ich, einen Ansatz.
Es ist schon klar, Herr Rixinger, nur auf der anderen Seite, der Name Trotzki steht natürlich für Marxismus, Leninismus, für Sozialismus, unabhängig davon, dass Stalin ihn dann in Mexiko hat umbringen lassen. Mit anderen Worten, das steht schon für ein komplett anderes Gesellschaftsmodell, das eigentlich ja historisch gesehen gescheitert ist.
Ja, die Linke hat ja daraus ihre Schlussfolgerungen gezogen. Wir wollen ja kein System wie in der DDR oder in der Sowjetunion oder auch wie jetzt in China, sondern für uns gehören Demokratie und Sozialismus zusammen. Ja, also wir wollen die Demokratie erweitern, sie sogar auf die Wirtschaft ausdehnen. Wir sind für Pressefreiheit, für Wahlfreiheit, sogar viel mehr als die anderen Parteien für den Schutz des Individuums. Also ich glaube, das sind die richtigen Schlussfolgerungen gezogen worden. Wir können ja aber auch sehen, dass der Kapitalismus viele Menschheitsprobleme nicht lösen kann. Ja, wir steuern auf eine katastrophale Klimakrise zu. Der Gegensatz zwischen Arm und Reich ist enorm geworden. Wir haben große Mängel in den öffentlichen Bereichen Bildung, Erziehung, Gesundheitswesen, Mobilität, vieles andere mehr. Also offensichtlich brauchen wir linke Ansätze, um für die Menschen ein befriedigendes soziales Leben organisieren zu können.
Also Ihre Analyse mag durchaus richtig sein, aber sind die Rezepte auch die richtigen, wenn Sie beispielsweise die Verstaatlichung der Fluggesellschaften fordern, wenn Sie die Enteignung von Immobilienunternehmen fordern? Sind das nicht Rezepte von gestern oder von vorgestern?
Nein, im Gegenteil. Ich merke ja gerade, dass in Berlin die Mehrheit der Berlinerinnen wahrscheinlich, aber zumindest mal eine starke Hälfte dafür ist, solche großen, ich würde sogar sagen, also gesetzlich an der Grenze sich bewegenden Immobilienkonzerne wie Vonovia und Deutsche Wohnen in öffentliche Hand zu überführen, weil sie die Mietpreistreiber Nummer eins sind und auf der anderen Seite gar keine neuen Wohnungen bauen. Die drohen ja immer damit, wenn hier enteignet wird oder wenn die in öffentliche Hand gehen, baut, wird nicht mehr gebaut. Die bauen aber gar nicht. Die kaufen Wohnungen auf, entmieten sie, machen Luxussanierungen oder lassen sie zerfallen, rechnen ungenau ab. Alles zulasten der Mieter und Mieterinnen. Und da sagen wir, es muss in der Gesellschaft Markt geben, aber es muss auch Bereiche geben, in denen nach den Bedürfnissen gehandelt wird und nicht nach Markt und Wettbewerb und Profitinteresse.
Die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, die zwischenzeitlich aufgelaufen sind, André Eichhorn aus Schorndorf, andere Hörer auch, fragen, ob sie sich Rot-Rot-Grün wünschen.
Ja, also wenn man die Programme übereinanderlegt von SPD und Grünen, dann gibt's genügend Schnittstellen, die wirklich einen Fortschritt darstellen, höherer Mindestlohn, mehr Pflegekräfte, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz, sozialökologischer Umbau. Also wenn es um die Gemeinsamkeiten geht, dann dürften weder SPD noch Grüne mit der FDP regieren wollen, sondern sie müssten mit uns in ein Boot gehen.
Und dass die Linke, was die Außenpolitik, was die NATO angeht, ein bisschen flexibler geworden ist als früher, das haben Sie ja schon in der ersten Leutestunde angedeutet.
Es gibt aber NATO war nie eine Haltelinie für uns, also wo wir gesagt haben, das ist eine Regierungsvoraussetzung, sondern wir haben immer gesagt, keine Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland.
Wenn wir gerade dabei sind, was ist eigentlich mit der alten linken Forderung, den Verfassungsschutz aufzulösen? Gilt die noch?
Das haben wir im Programm. Aber ich vermute mal, das wird auch nicht so leicht mit SPD und Grünen durchzusetzen sein.
Das wird gar nicht durchzusetzen sein.
Ja, wir haben ein paar Dinge, die wir, ja, ich meine, man hat ja jetzt gesehen, dass der Verfassungsschutz jetzt nicht besonders erfolgreich war im Kampf gegen rechts. Da gibt's, glaube ich, andere Instrumente, die besser funktionieren würden.
Wobei sich Zeitmaßen da, glaube ich, auch etwas geändert hat.
Hat sich vielleicht auch was geändert, aber nach wie vor können die Rechten ihre Umtriebe relativ ungestört vom Verfassungsschutz betreiben. Also ich glaube, da muss man auf alle Fälle was ändern, weil die rechte Gefahr bleibt ja.
Apropos rechte Gefahr, ein SWR1-Hörer möchte gerne wissen, was eigentlich die Linke, vor allem in Ostdeutschland, dazu beiträgt, die vielen Wähler, die zur AfD gegangen sind, zur Linken zurückzuholen?
Ja, wir müssen im Osten deutlicher machen, dass die AfD im sozialen Bereich, wo viele ja zur AfD gegangen sind, weil sie unzufrieden sind, keine Infrastruktur, kein Arzt, kein Facharzt und vieles andere mehr, wenn man mal nach Brandenburg oder woanders hingeht. Ich glaube, da muss die Linke deutlicher machen, dass die AfD dort gar nichts zu bieten hat. Sie lehnt Mietpreisbremse ab, sie lehnt einen höheren Mindestlohn ab, sie lehnt höhere Steuern für Reiche und Vermögende ab, sie lehnt ab, die Tarifverträge flächendeckend zu machen. Also alles, was sozial nützen würde, lehnt die AfD ab. Und da müssen wir deutlicher machen, dass wir nicht nur ein Gegner gegen Rassismus und Rechtsradikalismus sind, sondern dass wir auch eine klare Alternative sind im sozialen Bereich.
Wobei das ganz offenkundig in den letzten Jahren nicht gelungen ist.
Genau, das ist zu wenig gelungen. Wir haben vielleicht zu wenig unseren Protestcharakter und unsere Alternativen in den Vordergrund gestellt und haben der AfD hier Felder überlassen, die man ihnen nicht überlassen darf.
Was die Finanzierung angeht, Stichwort 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ein Hörer schreibt, das sei eine Milchmädchenrechnung, würde sich niemals rechnen und zudem würde es die Schuldenlast des Staates verstärken. Ein Hörer schreibt, warum ist es gut, Frage an Sie, in Deutschland Schulden zu machen, nur damit in Griechenland und Italien die Menschen früher in Rente gehen können?
Ja, das war ja nicht unser Angriffspunkt. Der Angriffspunkt war, dass dort massiver Abbau betrieben wurde im sozialen Bereich. Die Löhne wurden gesenkt, die Renten wurden gesenkt. Und wir werden kein gemeinsames Europa schaffen können, wenn die Unterschiede, die wirtschaftlichen Unterschiede und die sozialen Unterschiede immer größer sind, dann funktioniert auch der Euro nicht mehr. Deswegen brauchen wir praktisch eine soziale Angleichung. Wir brauchen Angleichungen beim Lohnniveau. Wir brauchen aber auch Angleichungen bei den Investitionen in die Wirtschaft und in die Regionen. Das ist ein anderer Ansatz. Wir haben nichts davon, die anderen Länder arm zu machen.
Ein Hörer geht nochmal auf die Geschichte mit dem Verfassungsschutz ein und merkt an, dass es nicht nur darum geht, gegen Rechtsextreme vorzugehen, sondern auch gegen Linksextreme. Beispiel am Wochenende eine Demonstration in Leipzig. Wir sind links, bei der es schwere Ausschreitungen gegeben hat. Banken, Polizeistationen wurden attackiert und eine sächsische Landtagsabgeordnete der Linken hat diese Demonstration angemeldet.
Ja, sie hat sich aber ganz klar distanziert, auch im Nachhinein. Ich kenne die auch gut vor Gewalt und das ist auch klar für die Linke. Wir demonstrieren mit friedlichen Mitteln, wir lehnen Gewalt ab. Es ist auch nicht eine Frage des Verfassungsschutzes im Übrigen. Wenn es um gewalttätige Demos geht, da muss die Polizei richtig handeln, ja. Und müssen auch die Verantwortlichen, die das organisieren, entsprechend handeln und versuchen, das einzudämmen. Aber wie gesagt, Linke stehen nicht für Gewalt oder für Gewalt gegen Personen oder Gebäude. Das ist nicht unsere Art, Politik zu machen.
Wobei eine Hörerin genau dieses bezweifelt, indem sie anmerkt, dass die Linke auch ein möglicherweise nicht ganz geklärtes Verhältnis zur Antifa hat.
Ja, wir sind antifaschistisch, also und natürlich gibt es auch viele junge Leute in der Antifa, die aus Überzeugung Rassismus und Rechtsradikalismus bekämpfen.
Und AfD-Autos anzünden.
Naja, habe ich Ihnen ja gesagt, also da brauchen wir uns auch gar nicht rechtfertigen. Es gibt kein Beispiel, wo linke Politiker oder Vertreter und Vertreterinnen der Linken in irgendeiner Form gewalttätig geworden sind. Es ist ja umgekehrt gegenüber linken Politikern und auch Leuten, die im antirassistisch arbeiten, wurde ja Gewalt geübt. Ja, viele Büros von linken Landtagsabgeordneten wurden beschädigt, wurden die Fenster eingeschlagen oder es wurden sogar Autos von linken Politikern angezündet in Berlin.
In Ostdeutschland?
Ja, in Berlin auch. Also es ist ja umgekehrt, wir sind eher Opfer von rechter Gewalt und wir sind keine Täter.
Eine Frage, die Sie zugegebenermaßen ein Stück weit schon beantwortet haben, was Sie eigentlich dazu beitragen können als Partei, diese weiter sich auftuende Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen zu verkürzen.
Ja, es ist völlig klar, wir müssen die Löhne erhöhen, wir müssen die Renten, wir brauchen armutsfeste Renten und wieder ein lebensstandardsicherndes Rentenniveau. Auch bezahlbare Wohnungen verarmen heute Leute. Die größte Gruppe, die von Armut gefährdet ist, sind Alleinerziehende. Und vor allen Dingen, wenn Sie die Schere schließen wollen, dann müssen Sie an den Reichtum des obersten 1% ran. Also die, die jetzt unverschämten Reichtum haben, Milliardäre, die in der Pandemie nochmal ihr Vermögen um 100 Milliarden erhöhen konnten, die müssen nach unserem Verständnis mehr Steuern bezahlen. Ich sage es mal ein bisschen populistisch. Der Milliardär muss mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann.
Ja gut, da kriegen Sie eine 100% Zustimmung.
Ja, Gott aber sei Dank, wann, das müssen wir auch bei Wahlen bekommen, weil wann, wir das ernst meinen.
Ja, 100% für eine Partei wäre ganz schlecht.
Nee, das wollen wir auch nicht.
Nein, aber. Und es gibt auch Beispiele aus der jüngeren Parteiengeschichte, dass ein 100%-Ergebnis
nee, auch nicht zum Erfolg führt. Nee, das wollen wir auch gar nicht, aber wenn die Zustimmung für unsere Forderungen identisch wäre mit der Zustimmung bei Wahlen, dann wären wir schon deutlich besser dran.
Es gibt eine Fraktion von Hörern, die ihre soziale Schieflage schildern, alleinerziehende Mutter beispielsweise, die keinen Job findet und mit irgendwelchen komischen Begründungen abgelehnt wird. Es gibt auch eine Fraktion von Hörern, die der Linken gegenüber, ganz vorsichtig formuliert, sehr skeptisch gegenüber steht, im Sinne von, ist letztlich eine Nachfolgepartei der SED, hat sich nie eindeutig vom DDR-Unrechtssozialismus distanziert. Ich weiß gar nicht, wie ist da Ihr persönlicher Standpunkt?
Nee, die Linke ist ganz klar eine neue Partei. Die ist eine gesamtdeutsche Partei. Dafür steht ja auch meine Biografie. Ich komme aus der undogmatischen Linken. Ich habe jetzt nie einen Bezug gehabt zur DDR, DKP oder zur Sowjetunion, sondern habe immer einen demokratischen Sozialismus vertreten und diese bürokratisierte, zentralistische Art abgelehnt. Ja. Ich glaube, man muss einfach sehen, 70% der Menschen, die heute bei der Linken sind, sind in die Linke eingetreten. Die haben mit den Vorgängerorganisationen gar nichts zu tun.
Es gibt einen Hörer, der feststellt, dass es eine bestimmte Gemeinsamkeit zwischen der Linken und der AfD insofern gibt, als es bei beiden Parteien eine große, vertrauensselige Nähe zu Russland und zu Wladimir Putin gibt.
Das ist bei uns falsch. Für die Rechten trifft es zu. Ich persönlich, aber auch die Mehrheit meiner Partei, hat gar keinen Bezug, positiven Bezug zu Russland in der Innenpolitik. Also wir finden, dass es ein Oligarchenregime ist, dass hier Demokratie abgebaut wird. Alles, was wir nicht akzeptieren, die sozialen Gegensätze sind dort im Übrigen extrem, noch extremer als bei uns. Aber wir unterscheiden bei der Außenpolitik. Wir brauchen Entspannungspolitik gegenüber Russland. Das heißt, wir wollen keine Konfrontation mit Russland, sondern Friedenspolitik mit Russland machen. Das gehört zu Europa. Wir werden in Europa keinen dauerhaften Frieden kriegen, ohne ein positives Verhältnis außenpolitisch zu Russland, was ja auch lange Jahre die deutsche Außenpolitik geprägt hat.
Okay. Eine Hörerin möchte wissen, ob Sie Corona geimpft sind.
Natürlich.
Natürlich heißt?
Ja, ich bin geimpft. Zweimal.
Zweimal. Würden Sie so weit gehen, wie jetzt beispielsweise das in anderen, auch europäischen Ländern ist, Italien beispielsweise, dass der Druck auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen, erhöht werden muss? Also in Italien beispielsweise kann nur noch an seinen Arbeitsplatz kommen, wer entweder geimpft ist oder ein immer tagesfrisches Testergebnis vorweisen kann.
Wir sind für das Impfen, aber wir sind nicht praktisch für Zwang. Wir sind dafür, das zu erleichtern, indem man vor die Einkaufszentren geht, indem in den Betrieben geimpft werden kann, indem man in auch die Viertel geht, wo soziale Brennpunkte sind, damit man den Schritt erleichtert. Es gibt natürlich eine Gruppe entschiedener Impfgegner, da wird man wenig machen können, aber es gibt viele, die einfach noch keinen Zugang dazu gefunden haben. Ich finde, überzeugen und Angebote machen besser.
Eine Hörerin, eine junge Hörerin aus Stuttgart, Erstwählerin Saskia, schreibt, was sie an der Politik stört, ist die Überheblichkeit aller Politiker. Frage, was tut die Linke, also für uns Jugendliche, damit ich sie wählen kann?
Ja, wir
bitte um eine kurze Antwort.
Ja, wir machen natürlich konsequenten Klimaschutz, was für die Zukunftsfrage der jungen Generation, die direkt betroffen ist, ganz entscheidend ist. Wir sind für ein elternunabhängiges BAföG, für eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und wir wollen deutlich mehr Geld in die Zukunft der Jugend investieren, Bildung, Erziehung, Gesundheit und auch ein stabiles Lohn. System für sie machen, sodass sie von ihren Löhnen später mal leben können.
Wobei das dann immer wieder die Frage der Finanzierung ist, aber die Geschichte mit den Milliardären hatten wir ja schon.
Ja, wir haben, glaube ich, als einzige Partei ein umfassendes Finanzierungskonzept vorgelegt, im Unterschied zu allen anderen, die viel mehr versprechen.
Jeder von uns macht privat wie beruflich Fehler. Ihr größter beruflicher Fehler ist der im letzten Jahr in Kassel passiert, bei dieser Podiumsdiskussion, als plötzlich jemand gesagt hat, als Vorschlag, man könne ja auch 1% der Reichen erschießen. Und ihre Replik war, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie für Arbeit ein.
Ja, das war ein großer Fehler. Sie hat es nicht so gesagt, sondern sie wollte eigentlich das Gegenteil sagen.
Es war ironisch gemeint.
Ja, sie wollte sagen, auch wenn wir alle erschießen würden, was sie gar nicht wollte, dann hätten wir trotzdem noch das Problem der Energieversorgung. Um das ging es bei diesem Thema. Und ich habe dann gemerkt, hoppla, das wird falsch interpretiert werden. Versuchte das zu korrigieren und habe es aber nicht gut gemacht. Ich habe mich dafür aber auch entschuldigt. Ich meine, ehrlich gesagt, bin ich der Letzte, der dafür steht, irgendjemand Gewalt anzutun. Im Gegenteil, wir wollen die Reichen besser besteuern, dass sie mehr zum Gemeinwohl beitragen, aber also nicht sie irgendwie unter Zwangskuratell stellen.
Okay, ansonsten ein weiterer politischer Fehler oder vielleicht auch eine Fehleinschätzung Ihrerseits, dass Sie mal gesagt haben, Steinmeier als Bundespräsident ist wegen seiner oder seines Engagements für die Agenda 2010 unwählbar?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich unwählbar gesagt habe, aber wir hatten dort andere Vorstellungen und andere Pläne. Das war ja auch in der SPD am Anfang noch ein bisschen anders. Da hätte man andere Möglichkeiten gehabt. Ich finde, dass Steinmeier durchaus für diese Zeit, für uns als Linke, also ich meine, Millionen Leute leiden noch unter der Agenda 2010, unter dem Niedriglohnbereich, unter Hartz IV, unter vielem anderen mehr. Dafür hat er sich nie irgendwie korrigiert oder entschuldigt.
Weil er das auch anders sieht im Übrigen.
Ja, weil er es anders sieht, aber wir können es ja auch anders sehen.
Das ist
also
klar.
Wir wählen grundsätzlich keine Leute, die sagen, wir finden das klasse, dass wir Millionen von Leuten in die Armut geschickt haben.
Wobei es auch andere gibt, die sagen, ohne die Agenda 2010 stünde die Bundesrepublik nicht so gut da, wie sie dasteht. Aber dieses riesengroße Fass können wir in dieser Sendung nicht mehr aufmachen. Herr Rieksinger, am Sonntag wird gewählt. Bei wie viel Prozent wird die Linken landen?
Ich glaube, wir werden deutlich besser abschneiden, als jetzt unsere Umfragen sind. Wie deutlich, das wage ich jetzt nicht vorauszusagen. Aber
also nach den Umfragen liegt die Linke bei 6%, relativ
stabil. Ja,
und stabil.
Bei einer bei 8. Also ich hoffe, dass wir besser abschneiden wie die Umfragen.
Wird die SPD
und vor allen Dingen, dass wir in Baden-Württemberg besser abschneiden. Also ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg letztes Mal 6,4%. Da haben wir durchaus noch ganz gute Chancen.
Wird die SPD vor der Union ins Ziel kommen?
Davon gehe ich aus.
Das heißt, Scholz wird derjenige sein, der dann als erster eine Form von Regierung versucht, auf die Beine zu stellen. Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, Rot-Rot-Grün ist nicht seine erste Option?
Da würde ich Ihnen nicht widersprechen, aber wie gesagt, deswegen müssen die Wähler und Wählerinnen gucken, dass sie die Linke stärken, weil wir der Garant dafür sind, dass die SPD ihr eigenes Programm noch ernst nimmt nach der Bundestagswahl. Weil, wie gesagt, höhere Mindestlöhne und vieles andere mehr wird es eben nur mit uns geben, nicht mit anderen Konstellationen.
Auch das sieht die SPD und Herr Scholz im Besonderen möglicherweise ganz anders. Aber es ist, wie es ist. Wir werden sehen. Am Sonntagabend sind wir schlauer. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Bedanke mich auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.